Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen der heutigen Sendung. WikiLeaks und seine Freunde, sie machen weiter mit dem Cyberwar. Amazon soll das nächste Ziel heißen. Wir reden später in der Sendung mit einem Sicherheitsexperten in den USA. Und wir hören den Kulturwissenschaftler Thomas Steinfeld über das Phänomen WikiLeaks.
WikiLeaks hat selber das Gefühl, WikiLeaks kläre auf. Aber WikiLeaks erklärt in Wirklichkeit nichts. Es werden Dinge verraten, die halböffentlichen oder geheimen Charakter haben. Und diese Dinge, die verweisen immer darauf, wie etwas geschieht, aber nicht, warum etwas geschieht.
Weitere Themen. Der Ständerat will die Schweizer Entwicklungshilfe erhöhen. In London kommt es bei Protesten gegen höhere Studiengebühren zu Ausschreitungen. Und Leben vom Tee, wie in den Zeiten, als die Kolonialherren noch da waren. Die Reportage aus der Teeplantage in Sri Lanka. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Christian Lüscher. Er hat den Nachrichtenüberblick.
Die Hochkommissarin für UNO-Menschenrechte Navi Pillay zeigt sich besorgt über den zunehmenden Druck auf die Enthüllungsplattform WikiLeaks. Sie kritisierte insbesondere Kreditkartenfirmen, welche WikiLeaks ihre Dienstleistungen und damit Finanzierungsquellen entzogen haben. Dies könne als Zensurversuch interpretiert werden und bedrohe möglicherweise die freie Meinungsäußerung. Inzwischen haben Anhänger von WikiLeaks ihre Angriffe auf diverse Webseiten fortgesetzt. Nach verschiedenen Finanzunternehmen waren heute erstmals auch Politiker-Webseiten Ziel von Hackerangriffen. So wurde die Homepage der konservativen US-Politikerin Sarah Palin zeitweise lahmgelegt. Die Schweiz soll nach dem Willen des Ständerats die Entwicklungshilfe in den nächsten 2 Jahren um 640 Millionen Franken erhöhen. Die Schweizerische Entwicklungshilfe soll bis in 5 Jahren auf 0,5% der wirtschaftlichen Jahresleistung steigen. Dieses Ziel hatte das Parlament schon früher beschlossen. Angesichts der Finanzlage bekämpfte nun eine Minderheit diese Vorgabe. National- und Ständerat sind sich einig darin, dass Beiträge aus der Sozialhilfe besteuert werden. Im Gegenzug sollen Leute am Existenzminimum steuerlich entlastet werden. Das Ziel ist es, dass Personen, die trotz einer Arbeit am Existenzminimum leben, steuerlich nicht mehr schlechter dastehen als Sozialhilfebezüger. Eine parlamentarische Initiative der SP-Fraktion für eine nationale Einheitskrankenkasse ist vom Nationalrat verworfen worden, im Verhältnis 2-1. Die Sozialdemokraten wollen im Januar eine Volksinitiative für eine Einheitskrankenkasse lancieren. Die internationale Ratingagentur Fitch senkt die Kreditwürdigkeit von Irland erneut. Sie stuft als erste die Kreditwürdigkeit des schuldengeplagten Landes gleich um 3 Stufen herunter auf die Skala BBB+. Damit muss sich die irische Regierung darauf einstellen, dass die Schuldzinsen angehoben werden, weil das angelegte Geld weniger sicher erscheint. Fitch begründet den Schritt unter anderem mit den schlechteren wirtschaftlichen Aussichten. Irland erhält Hilfen der Europäischen Union und des Internationalen Währungsfonds in Höhe von umgerechnet 110 Milliarden Schweizer Franken. Bei neuen Protesten gegen die geplante Erhöhung der Studiengebühren ist es in London zu Zusammenstößen zwischen Studenten und der Polizei gekommen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. An den Protesten beteiligten sich mehrere tausend Studenten und Schüler. Das britische Parlament soll am Abend über den Plan der Regierung abstimmen, die Studiengebühren massiv zu erhöhen, von heute rund 3.300 Pfund pro Jahr auf neu bis zu 9.000 Pfund. Gegen die geplante Erhöhung wird in Großbritannien schon seit Wochen protestiert. Der langjährige kroatische Regierungschef Ivo Sanader ist kurz vor seiner Verhaftung aus seinem Land geflohen. Ihm droht Untersuchungshaft wegen Korruptionsvorwürfen. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen seine parlamentarische Immunität aufgehoben. Sanader, der am Vormittag nach Slowenien ausgereist ist, bestreitet die Korruptionsvorwürfe. Es handelt sich um eine politische Kampagne der jetzigen Regierung, um von der eigenen Unfähigkeit abzulenken. Sanader war von 2003 bis 2009 Regierungschef in Kroatien. Zwei Wochen nachdem Nordkorea eine südkoreanische Insel beschossen hatte, traf heute Nordkoreas Machthaber Kim Jong-il erstmals einen Spitzenfunktionär des Verbündeten China. Bei dem Gespräch habe laut amtlichen Medien Einigkeit über die angespannte Situation geherrscht. Offiziell war aber das nordkoreanische Artilleriefeuer, bei dem 4 Südkoreaner ums Leben kamen, kein Thema. China ist als engster Verbündeter Nordkoreas vom Westen wiederholt gedrängt worden, das Regime in Pyongyang für die Provokationen zur Verantwortung zu ziehen. Die Fluggesellschaft Swiss hat im November 3% mehr Passagiere transportiert als in der Vorjahresperiode. Die Maschinen waren allerdings weniger gut ausgelastet, wie die Swiss mitteilt. Dies, weil die Fluggesellschaft ihr Angebot um 11% erhöht hat. Insgesamt flogen von Januar bis November gut 13 Millionen Personen mit der Swiss. Starke Schneefälle und Glatteis haben in Deutschland den Straßenbahn- und Flugverkehr massiv behindert. In höher gelegenen Dörfern westlich des Rheins gab es zum Teil keinen öffentlichen Verkehr mehr. Straßen und Autobahnen waren von West- bis Ostdeutschland über Dutzende von Kilometern gesperrt. Als Folge des frühen Wintereinbruchs sind auf verschiedenen Flughäfen die Enteisungsmittel knapp geworden. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 6.538 Punkten plus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.343 Punkten minus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 29,91 gehandelt und der Dollar zu 98,27 Rappen. Das Wetter. Morgen ist es in der Deutschschweiz oft bewölkt und stellenweise fällt Schnee. Am häufigsten schneit es in der Zentral- und Ostschweiz sowie in Nordbünden. Im Westen und im Wallis ist es dagegen meist trocken und teils sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen bei 1 Grad. Im Süden geht es mit viel Sonnenschein weiter. Der Nordföhn treibt die Temperaturen auf etwa 10 Grad hoch. Am Samstag ist es in der Deutschschweiz weiterhin bewölkt und stellenweise fällt Schnee, tagsüber unterhalb von 700 Metern auch Regen. Im Westen bleibt es zeitweise und im Süden meist sonnig. Im Norden werden 2 und im Süden 9 Grad erreicht. Am Sonntag scheint meist die Sonne, nur im Flachland und an den Voralpen gibt es einige Hochnebelfelder.
Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Der weitere Verlauf der Sendung in Stichworten. WikiLeaks und der Cyberwar, der Sicherheitsexperte über die Waffen des Internets. WikiLeaks und die Mär des Geheimnisverrats, Gespräch mit einem Kulturjournalisten. Die Schweiz und ihre Entwicklungshilfe, mehr ist nicht genug, sagt eine Kritikerin. Großbritannien und die Studiengebühren, ein Stresstest für die neue Regierung. Wenn selbst die Retter wanken, ist es zu spät. Finanzexperten über das richtige Rezept gegen die Schuldenkrise. Und arbeiten wie in den alten Zeiten. Das ist nicht romantisch, das ist unhaltbar. Teepflücker in Sri Lanka. Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Seit der umstrittene WikiLeaks-Gründer Julian Assange verhaftet worden ist, tobt im Internet ein Datenkrieg. Mastercard, Postfinance, Visa, das Bezahlsystem PayPal wurden von Anhängern der Internetplattform attackiert, weil diese Unternehmen ihre Geschäftsbeziehungen mit WikiLeaks abgebrochen haben. Als nächstes wollen die Hacker den Online-Händler Amazon angreifen. Peter Vögeli hat mit dem Internetsicherheitsexperten James Andrew Lewis vom Center for Strategic and International Studies in Washington über den Cyberwar gesprochen.
James Andrew Lewis gibt sich gelassen. Die Attacken der WikiLeaks-Anhänger, zum Beispiel Homepages mit Daten zu überfluten und lahmzulegen, seien verhältnismäßig primitiv und zu viel mehr sind die WikiLeaks-Anhänger seiner Meinung nach nicht in der Lage.
Yeah, I don't think they could do much more, but you're right. A real cyber war would involve much more destructive activities. This was kind of play school for the little anarchists.
Ein richtiger Cyberwar wäre etwas ganz anderes.
A real cyber war would look like the electricity going off. It would look like everyone's bank accounts being replaced with zeros.
Ein richtiger Cyberwar wäre, wenn auf dem Bankkonto nur noch Nullen erschienen oder das Licht ausginge. Dazu seien bislang nur Staaten in der Lage, die USA, England, Frankreich, Russland, Israel, China und eventuell Deutschland, während Iran und Nordkorea große Anstrengungen in diese Richtung unternehmen. Das Internet sei in der Tat unverantwortlich unsicher, aber es reiche heutzutage nicht, einfach ein findiger Hacker zu sein, der sich die Nächte vor dem Computer um die Ohren schlage.
No, that's not true anymore. And it's true they don't need to sit in the government. So if you look at some of the Russian cyber criminals, they're among the best in the world, right? But that you need to have a deep understanding of programming.
Man brauche dazu zwar nicht für eine Regierung zu arbeiten, und die effektivsten Internetkriminellen säßen heute in Russland, aber es brauche doch extensive Kenntnisse für einen Cyberwar. Auch wenn es nur eine Frage der Zeit sei, bis dieses Wissen auf den schwarzen Markt gelange, vielleicht bis 2015.
Normally takes a number of years for the high-end techniques to appear in the black market. It normally takes between around 10 years. So if we think that sometime in the last couple years military has developed really good attack capabilities, that would suggest that maybe 2015.
Lewis glaubt nicht, dass die USA hinter den Attacken auf WikiLeaks stehen, sondern gegnerische Hacker, denn die USA wären in der Lage, WikiLeaks im Internet mundtot zu machen.
Remember the Stuxnet worm, the one that went after Iran? Suppose you designed a Stuxnet worm that went after WikiLeaks rather than the Iranian nuclear program. That would work.
Sagt Lewis und erinnert an den Stuxnet-Computerwurm, der gezielt und großflächig Computer des iranischen Atomprogramms attackiert hat. Etwas Ähnliches wäre auch im Falle von WikiLeaks möglich. Er glaubt, dass die USA Julian Assange in den USA anklagen wollen, auch wenn das Jahre dauern könne, bis er ausgeliefert würde und ein Heer von Juristen im Moment nach einer rechtlichen Grundlage suche. Das Internet sei technisch sicherer zu machen, daran zweifelt Lewis keine Sekunde. Allerdings gäbe es eine heikle Balance mit der Meinungsäußerungsfreiheit. Zu einem richtigen Cyberwar seien zwar nur wenige in der Lage, aber niemand, nicht einmal die USA, seien in der Lage, einen quasi Nuklearangriff durchs Internet abzuwehren.
No, I'm not sure anyone is, to tell you the truth. It's a we've built this global network and we haven't done a good job of securing it. So there's a thousand ways for an attacker to get in.
Wir haben das Internet zwar global gemacht, aber zu wenig Augenmerk auf die Sicherheit gelegt. Es gibt tausende von Möglichkeiten für schwere Cyberattacken, sagt Lewis.
WikiLeaks macht nun seit bald zwei Wochen Schlagzeilen. Tag für Tag veröffentlichen die Aktivisten vertrauliche und geheime Dokumente aus der Diplomatenwelt. Der Wirbel ist enorm und das Phänomen WikiLeaks wird längst auch in der Kulturwelt diskutiert und analysiert. Einer, der sich dort zu Wort gemeldet hat, ist der deutsche Journalist Thomas Steinfeld. Er ist Feuilletonleiter bei der Süddeutschen Zeitung und lehrt am Kulturwissenschaftlichen Institut der Universität Luzern. Er ist der Ansicht, die Enthüllungen von WikiLeaks seien gar keine Enthüllungen.
Also man muss das unterscheiden. Man muss unterscheiden zwischen den westlichen Gesellschaften, in denen es eine funktionierende demokratische Öffentlichkeit gibt. Und alles, was WikiLeaks da an den Tag gefördert hat, an Kommentaren über Merkel und Teflon und Sarkozy und Eitelkeit und Populismus bei Seehofer und Macho-Mann-Auftreten bei Berlusconi, all das ist nichts wesentlich Neues. Dafür muss man nur die Zeitung lesen oder man muss sich an den Stammtisch setzen und da bekommt man es auch serviert. Völlig anders sind die Verhältnisse in Ländern, in denen es keine funktionierende Öffentlichkeit gibt.
Aber ein Beispiel, was wir haben lesen können, dass Golfstaaten mehr Druck auf Iran verlangen, gar einen Angriff befürworten, das ist nicht unwichtig, sondern potenziell gefährlich.
Nein, das ist auf gar keinen Fall unwichtig. Aber wenn Sie sich anschauen, wie die Öffentlichkeit in den vergangenen beiden Wochen mit diesen Protokollen oder Depeschen umgegangen ist, so werden Sie sehen, dass das Hauptinteresse in all unseren Ländern, und das gilt für die Schweiz genauso wie für Deutschland und für Schweden und die Vereinigten Staaten, innenpolitisch war. Es ging immer um das eigene Personal der Macht und nicht um den Iran und nicht um Afghanistan. Und dann stellt sich so ein schenkelklopfendes Bewusstsein ein, ja prima, jetzt lassen die amerikanischen Diplomaten mal, sagen sie mal wirklich, was sie von den Leuten halten und das ist alles ganz ungeheuer albern und lästig. Und das halte ich für keinen Erkenntnisgewinn.
Heißt das denn, WikiLeaks sollte sein Tätigkeitsfeld ausweiten auf Gegenden, in denen es eben keine demokratische Öffentlichkeit, keine freien Medien gibt, Nordkorea oder China zum Beispiel?
Also das heißt das gerade nicht. Ich finde, es gibt einen Grund, warum es eine Diplomatie gibt. Es gibt zum Beispiel eine Diplomatie, und das ist nicht der geringste Grund, damit in solchen gefährlichen Gebieten ein Puffer eingebaut wird, damit das Prestige nicht bei jeder Verhandlung verletzt wird, weil das alles so gleich an die Öffentlichkeit gebracht wird. Und da sind diese Offenbarungen wirklich ein politisches Problem. Bei uns stellt sich ein ganz anderes Problem ein, und dieses Problem besteht darin, dass die Öffentlichkeit jetzt meint, einen Einblick zu bekommen in das innere Funktionieren der Macht, bloß weil sie Bescheid weiß, was in den Hinterzimmern gequatscht wird. Und das kann nicht das Ziel einer solchen Aufklärung sein.
Ich habe gelesen, dass Sie der Ansicht sind, WikiLeaks inszeniere da einen großen Verrat. Mal angenommen, diese These stimmt. Mit welcher Motivation tut WikiLeaks das?
Ich glaube, WikiLeaks hat selber das Gefühl, WikiLeaks kläre auf. Aber WikiLeaks erklärt in Wirklichkeit nichts. Es werden Dinge verraten, die halböffentlichen oder geheimen Charakter haben. Und diese Dinge, die verweisen immer darauf, wie etwas geschieht, aber nicht, warum etwas geschieht. Nicht die Gründe für politisches Verhalten, nicht die Gründe politischer Interessen werden genannt, sondern das wird das Personal vorgeführt, wie es sich zu etwas verhält. Und das nutzt niemandem etwas.
Sie sagen, das nützt niemandem etwas und trotzdem bewirkt WikiLeaks etwas damit.
Politiker finden das natürlich lästig. Es ist unangenehm, wenn so etwas rauskommt. Und es belastet für eine Weile das Verhältnis zu den Gesprächspartnern.
Aber wenn das einfach nur lästig ist, wie erklären Sie sich denn die große Aufregung um diese WikiLeaks?
Diese große Aufregung entsteht dadurch, dass einmal noch der Schein entsteht, man könnte wirklich etwas erfahren über die Beweggründe moderner Politik. Aber so erfährt man nichts über. Also so wie damals in den 60er Jahren, als der Spiegel wegen Geheimnisverrats und Landesverrats angeklagt wurde oder als große Steuer- und Korruptionsvergehen aufgetan wurden. Aber diese Öffentlichkeit und diese geheime Öffentlichkeit existiert heute nicht mehr. Diese Dinge sind alle heute sehr offenbar. Und noch einmal entsteht der Eindruck eines gigantischen Hinterraums der Politik, den man normalerweise nicht erkennen kann. Und ich glaube, das ist eine Illusion.
Kann man also sagen, Ihr Fazit ist, inhaltlich erachten Sie diese WikiLeaks für nicht problematisch. Wie sehen Sie das aber bezüglich Datensicherheit im Cyberzeitalter?
Also ich finde, es ist eine beängstigende Vorstellung, dass alles, was man tut und lässt, in irgendeiner Weise von irgendjemandem so hervorgeholt werden kann. Wie vorhin schon gesagt, es gibt einen Grund dafür, dass es eine Diplomatie gibt. Hinter der Diplomatie stehen Jahrhunderte von Erfahrung, wie man mit politischen Konkurrenten und Gegnern umgeht. Und es ist, glaube ich, kein Gewinn, wenn man nun hingeht und sagt, wir verzichten auf alle Diplomatie, wir lassen die Menschen unmittelbar aufeinanderstoßen. Wo hört das auf?
Die Frage zum Schluss im Gespräch mit Thomas Steinfeld von der Süddeutschen Zeitung. Der Ständerat hat beschlossen, die Hilfe an die Entwicklungsländer zu erhöhen. Die Schweiz soll jährlich zusätzlich 640 Millionen Franken dafür aufbringen. Damit soll das Gesamtvolumen der Entwicklungshilfe künftig 0,5% der Wirtschaftsleistung ausmachen. Das klingt großzügig, ist es aber nicht, meint Evelyn Herfkens, die frühere Entwicklungsministerin der Niederlande und Initiatorin der UNO-Kampagne für die Millenniums-Entwicklungsziele. Denn diese Ziele, denen auch die Schweiz zugestimmt habe, sähen eine stärkere Erhöhung der Hilfe vor. Der Bericht von Rainer Bohrer.
Plus 640 Millionen Franken von gut 0,4% auf 0,5%. Was großzügig töne, sei für ein so reiches Land wie die Schweiz zwar richtig, aber nicht mehr als ein Zwischenschritt, meint Evelyn Herfkens.
As a step for coming years, but I think what the international community also wants to see is indeed that timetable.
Die Schweiz müsse auch aufzeigen, bis wann sie das eigentliche Ziel von 0,7% erreiche. Auch wenn völkerrechtlich nicht bindend, seien 0,7% der Wirtschaftsleistung für Entwicklungshilfe kein allzu hohes Ziel. Die frühere Sonderbotschafterin der UNO in Sachen Millenniums-Entwicklungsziele sagt, nimmt die Wasserflasche neben sich vom Tisch, steckt den Finger hinein, zieht ihn heraus und schüttelt den Tropfen ab.
Look how much you've got left yourself. 99.3% of the water is still in this bottle.
99,3% des Wassers sei immer noch in der Flasche. auch wenn die Schweiz 0,7% des BIP in die Entwicklungshilfe stecke. Der Initiatorin der UNO-Millenniums-Entwicklungsziele geht es aber nicht nur um die Höhe der Entwicklungshilfe. Ebenso wichtig sei es, dass das Geld richtig investiert werde. Und hier hätten die meisten Geberländer einen grundlegenden Fehler gemacht.
We think that we, our aid, develop developing countries. Wrong. Developing countries develop themselves.
Wir denken, dass wir mit unserer Hilfe Entwicklungsländer entwickeln. Falsch. Entwicklungsländer entwickelten sich selbst. Evelyn Herfkens ist der Ansicht, dass die ärmeren Länder selbst bestimmen sollten, wie sie die Hilfsgelder einsetzen, und formuliert damit eine Grundsatzkritik an der projektbezogenen Entwicklungshilfe, wie sie auch die Schweiz betreibt. Das sei der falsche Weg.
We have to do away with all these little projects, and particularly Switzerland has spread out its money over way too many countries, way too many sectors.
Man müsse aufhören mit all diesen kleinen Projekten. Gerade die Schweiz verteile ihr Geld über viel zu viele Länder und Sektoren hinweg. Die ehemalige holländische Entwicklungsministerin verlangt, dass das Hilfsgeld direkt in die Budgets der ärmeren Länder fließen soll.
Budget aid is actually better. Come in with a large pot of money.
Es sei besser, mit viel Geld hineinzugehen, sich auf wenige Bereiche zu konzentrieren und dann die armen Länder selbst das Geld verwalten zu lassen.
Us donors managing it.
In dieser Absolutheit will das Martin Dahinden nicht akzeptieren. Dahinden leitet die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA und ist damit der oberste Entwicklungshelfer der Schweiz. Reine Budgethilfe sei dann gut,
wenn wir es mit einem Land mit guter Regierungsführung, mit Stabilität zu tun haben. Aber es gibt natürlich auch sehr viele andere Situationen. Wenn wir in schwierigen Kontexten arbeiten, in Konflikten bei zerfallender Staatlichkeit, aber auch wenn wir direkt die Bevölkerung und Nichtregierungsstellen unterstützen möchten.
Die projektbezogene Hilfe ist die klassische Art der Schweizer Entwicklungshilfe und dabei wird es wohl auf absehbare Zeit hinaus auch bleiben. DEZA-Direktor Martin Dahinden.
Für mich hängt Entwicklung auch immer damit zusammen, dass man direkt mit Menschen arbeitet, sie befähigt zu etwas, ihnen Wissen und Kenntnisse vermittelt. Und ich selber bin sehr skeptisch gegenüber einer Entwicklungszusammenarbeit, die glaubt, Entwicklung könne man nur durch das Steuern von Geldflüssen erreichen.
Entwicklungszusammenarbeit über direkte Budgethilfen, wo die Geberländer Kontrollmacht abgeben und die Entwicklungsländer die Prioritäten selbst setzen. Oder Entwicklungshilfe über viele kleine Projekte, die nahe an der Bevölkerung doch schwierig zu managen sind. Diese Grundsatzfrage der Entwicklungspolitik ist noch nicht entschieden.
Ich höre Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht es hier mit Rezepten von Finanzexperten gegen die Schuldenkrise und den immer noch kolonialen Arbeitsbedingungen auf Sri Lankas Teeplantagen. Doch zunächst jetzt nach Großbritannien. Dort ist die konservativ-liberale Regierung seit gut einem halben Jahr am Ruder und heute hatte sie die erste große Belastungsprobe zu bestehen. Thema Bildungspolitik in Zeiten knapper Finanzen. Konkret, die englischen Studiengebühren sollen gleich verdreifacht werden. Das Parlament hat dem Vorhaben am Abend zugestimmt. Während der Debatte ist vor dem Parlament heftig protestiert worden. Es kam zu Ausschreitungen. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Martin Aliot. Wie sieht es aus derzeit vor dem Parlament in London?
Gerade im Verlauf der letzten halben Stunde hat es erneute Zusammenstöße an den Rändern von eingekesselten Demonstranten unmittelbar vor dem Parlament auf Parliament Square gegeben. Dabei versuchten vermummte Protestanten Absperrgitter auf die Polizisten zu kippen. Und insgesamt ist das Fazit derzeit, dass 3 verletzte Polizisten ins Spital verbracht wurden, 19 Demonstranten wurden verletzt und es gab mindestens 7 Verhaftungen.
Vorgesehen bzw. eben jetzt beschlossen worden ist eine Verdreifachung der Gebühren, aber das ist nicht alles. Das ganze System der Studienfinanzierung wird umgekrempelt.
Genau, es ist ein eigenartiges System. Niemand muss bezahlen für sein Studium vor Studienbeginn oder während des Studiums, aber niemand darf bezahlen, gilt auch während des Studiums. Auch wenn man wohlhabende Eltern hat, kann man diese Kosten nicht einfach erledigen. Alle müssen sich beim Staat verschulden und alle müssen abstottern, sobald sie etwa 3.000 Franken im Monat verdienen. Die Zinsbelastung steigt bei steigendem Einkommen, das ist eine gewisse Progression, und die Schuld erlischt erst nach 30 Jahren.
Das heißt also, Studienabgänger starten mit großen Schulden ins Berufsleben, ob sie nun arm oder reich sind. Gibt es denn auch eine soziale Komponente, einen Ausgleich?
Die Regierung behauptet, dass durch die Erhöhung der Stipendien und dergleichen die Elite-Universitäten zumindest etwas sozial durchlässiger würden. Bisher sind ja Universitäten wie Oxford und Cambridge eher ein Hort für die Sprösslinge des Bürgertums. Das wird sich aber erst weisen müssen, ob dieses System funktioniert. Was sicher ist, ist, dass die Kosten der Hochschulbildung vom Staat auf die Akademiker abgewälzt werden. Denn der Staat kürzt ja gleichzeitig mit dieser Reform seine eigene Subvention an die Universitätslehre um 80%. Das heißt, die Universitäten stehen a priori nicht besser da finanziell durch diese Reform. Das Geld kommt einfach von woanders her und das weckt die Hoffnung, drittens, dass es eine Art von Preismechanismus bei der Hochschulbildung geben wird, dass also die Forderung der früheren Labour-Regierung, wonach die Hälfte jedes Jahrganges an die Universität müsse, dass diese Forderung hat ja zu einer Explosion des Universitätswesens, aber auch der Kurse geführt, die angeboten werden, und hat letztlich zu Zuckerwattestudien wie Aromatherapie geführt. Wenn diese nun 7.000 bis 8.000 Pfund kosten, ist zu hoffen, dass dieser Unsinn wieder verschwindet, und das wiederum weckt die Hoffnung auf ein neues Gleichgewicht, dass also die vernachlässigte Berufsausbildung in England endlich wieder zu ihrem Recht kommt, weil es ökonomisch sinnvoller ist.
Brisant im Dossier Studiengebühren ist die Tatsache, dass im Wahlkampf im Frühling die Liberaldemokraten versprochen hatten, nie und nimmer die Studiengebühren zu erhöhen, und das Abstimmungsresultat jetzt zeigt, da haben auch Liberaldemokraten mitgemacht.
Ja, die liberaldemokratische Fraktion ist etwa gespalten, halb-halb, zwischen jenen, die diese Reform befürworteten, und jenen, die dagegen stimmten oder sich enthielten. Die Spaltung, das Zerwürfnis ist nicht zwischen den Konservativen und den Liberalen, sondern die Zerreißprobe findet innerhalb der Liberalen statt, wie Sie sagten. Und das hat etwas damit zu tun, dass die Liberalen eben mit diesem Versprechen angetreten sind, schon in den Wahlen von 2005 damit gepunktet haben und jetzt in der Regierung zur Kenntnis nehmen müssen, was Realpolitik bedeutet für eine Partei, die 60 Jahre lang den Luxus der Opposition genossen hatte.
Besten Dank, Martin Aliot, für diese ganz aktuellen Informationen und Einschätzungen. In dieser Woche haben EU-Politiker einmal mehr über die beste Lösung der Euro-Krise gestritten, über Rettungsschirme und Euro-Bonds. Die Großbanken haben dazu eine klare Meinung. Sie plädieren für eine Vergrößerung des Rettungsschirms. Über eine andere Option wird dagegen kaum mehr gesprochen. Darüber, wie man private Gläubiger, sprich die Banken selbst, zur Kasse bitten könnte, im Falle einer Insolvenz der Euro-Krisenländer. Hinter vorgehaltener Hand sagen allerdings immer mehr Finanzexperten und Politiker, dass genau das nötig wäre, um aus der Schuldenkrise herauszukommen. Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer.
Der Staat als Retter verführt zu spekulativen Geschäften. Wer Geld machen will, hat im Moment immer noch sehr gute Karten, sagt Ansgar Belke von der Universität Duisburg.
Für die Anleger ist es eine Einwegwette. Sie bekommen die hohen Zinsen, weil entsprechendes Risiko angeblich dahinter ist. Aber gleichzeitig werden sie letztlich herausgehauen. Und das ist ohnehin eine zu gläubigerfreundliche Politik.
Gegen diese angetreten ist in den letzten Wochen vor allem die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Sie will die privaten Gläubiger, allen voran die Banken, stärker an den Risiken beteiligen. Kommt ein Euro-Staat in Zahlungsschwierigkeiten, sollen auch die Banken das Risiko mittragen. Das sei zwar sinnvoll, sagt Friedrich Heinemann vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, aber manche EU-Politiker scheue sich, Merkel den Rücken zu stärken.
Es ist ja leicht gesagt und auch sehr populär zu sagen, wir müssen die Banken stärker beteiligen. Aber ein Politiker, der sich dazu durchringt und sagt, na gut, dann lassen wir eben Banken in die Pleite gehen, der riskiert eine Krise, die über Lehman Brothers hinausgeht.
Denn noch immer ist das Bankensystem in Europa äußerst fragil. Der Interbankenmarkt, der Kreditfluss zwischen den Banken, funktioniert weiterhin nur eingeschränkt und nur dank dem billigen Geld, das die Europäische Zentralbank EZB ins Finanzsystem pumpt. Und in dieser heiklen Phase getraut sich kaum ein Politiker, das Wort Umschuldung in den Mund zu nehmen. Die Politik will Zeit gewinnen. Für den Ökonomen Heinemann ist es aber auf Dauer unumgänglich, dass den gefährdeten Ländern ein Teil ihrer Schuld erlassen und von den Anlegern mitgetragen wird. Aber die Risiken einer Umsetzung seien hoch, sagt Heinemann.
Die Euro-Staatsanleihen haben ja nicht nur Banken gekauft, die haben viele Privatanleger gekauft und die haben vor allen Dingen auch Versicherungskonzerne, Lebensversicherungen gekauft. Also wir riskieren an der Stelle nicht nur Stabilität von Banken, sondern es geht bis zu den Lebensversicherungen und damit wirklich ans Eingemachte, an das Vermögen vieler EU-Bürger. Auch daher hat die Politik eine große Verantwortung und kann nicht so einfach hier sagen, ab morgen werden Banken beteiligt.
Die Politik befindet sich also in einer Zwickmühle. Noch setzt sie auf die Wirkung des 750 Milliarden Euro Rettungsschirms. Erst wenn dieser 2013 ausläuft, soll eine Beteiligung der Anleger kommen. Ansgar Belke kann das Zögern der Politiker zwar verstehen, trotzdem müsse das Tabu Umschuldung jetzt rasch angesprochen werden.
Mitte 2013 ist viel zu spät. Man muss ja auch sehen, dass wir wirklich in einen Prozess kommen, wo dann auch die Retter drohen zu wanken. Dann wird diskutiert, wie hoch der Fonds sein soll. Einige sprechen ja schon von 2 Billionen und diese Diskussion kann man nur stoppen, indem man jetzt sofort einen klaren Schnitt macht, Gläubiger voll einbezieht nach klar nachvollziehbaren Regeln.
Kommt dazu, die EU-Staats- und Regierungschefs wagen keinen klaren Entscheid. Die Gläubigerbeteiligung soll ab 2013 von Fall zu Fall geprüft werden. So unpräzise mache das keinen Sinn, sagt Ökonom Heinemann.
Man weiß gar nicht, kommt es nun, kommt es nicht, welches Land betrifft es, in welchem Ausmaß, ist es vielleicht der Verlust nur von 10%, ist es der Verlust von 50%, die Unsicherheit ist so groß. Finanzmärkte hassen Unsicherheit und wir haben momentan so viel Unsicherheit über diese Schuldnerbeteiligung.
Bei aller Unsicherheit, Heinemann ist überzeugt, einen Teilverlust auf den Staatsanleihen würden die Banken vertragen. Um das Gespenst einer neuen Krise, wie nach der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers, zu vertreiben, müssen die Politiker aber endlich Klartext reden, eine Teilumschuldung offen ansprechen und den Märkten verbindliche Leitplanken geben. So bekäme man wohl die Beruhigung, die sich alle wünschten.
Wenn jetzt eine Umschuldung präzisiert würde, die sagen würde, Leute, ihr werdet 30% des Anleihewerts verlieren, aber ihr könnt euch darauf verlassen, das ist es, mehr kommt nicht auf euch zu, dann könnte das sogar zu einer Erholung der Anleihen führen.
Die Wissenschaftler sind sich weitgehend einig. Viel braucht es eigentlich nicht, um die Märkte zu beruhigen. Klare politische Vorgaben, berechenbare Verlustrisiken und einen verbindlichen Zeithorizont.
Jetzt ist es 19 Uhr und gleich 34 Minuten. Im Dossier nehmen wir Sie mit auf die Insel, die früher Ceylon hieß. Geblieben ist dieser Name für eine der hierzulande beliebtesten Teesorten, Ceylon-Tee eben. Es waren die Engländer, die vor mehr als 100 Jahren den Tee nach Sri Lanka brachten. Die Kolonialherren sind längst abgezogen, aber in den Hügeln Sri Lankas, auf den Plantagen, scheint es, als ob die Zeit stehen geblieben sei. Unterbezahlte und rechtlose Teepflücker bescheren den Plantagenbesitzern unermesslichen Reichtum. Doch nun fordert eine neue Generation von Teepflückern mehr Rechte und bessere Arbeitsbedingungen. Unsere Südasien-Korrespondentin Karin Wenger hat das Städtchen Nurelia besucht, im Herzen der Teeplantagen.
Auf dem Pferderennplatz von Nurelia herrscht Feststimmung. Rennpferde trippeln aufgeregt hin und her und Kinder klettern auf Ponyrücken. Die Reichen der Teeindustrie geben sich an diesem Samstagnachmittag ein Stelldichein, um auf ihre Rennpferde zu wetten. Sie sind aus ihren Teegütern angereist oder aus dem schwülen Colombo. Hier in Norelia, hoch oben inmitten der hügeligen Teeplantagen im Zentrum des Landes, weht ein angenehm kühles Lüftchen. Der Hengst Elixir hat eben das erste Rennen gewonnen und wird zurück in den Stall geführt. Isira Dasanyake, der sri-lankische Besitzer von Elixir und mehreren anderen Rennpferden, sitzt zufrieden bei einer Tasse Tee neben dem Rennplatz. Der behäbige Mann ist seit 2 Jahren Mitinhaber von 4 Teeplantagen, auf denen 2000 Angestellte arbeiten. Tee ist für ihn eine gewinnbringende Investition und für die sri-lankische Wirtschaft ein wichtiger Pfeiler. Tee sei ein Exportschlager, mit dem 16% der gesamten Auslandeinnahmen erwirtschaftet würden. 90% der gesamten Ernte würde exportiert, sagt das Sanyake.
It is really it is to the European countries, but lately Russia, the Eastern Bloc, the Russia, as well as the Middle East market is now expanding.
Der Schwarztee gelange vor allem nach Europa, wo er unter dem Namen Ceylon, dem früheren Namen der Insel, berühmt geworden ist. Immer öfters werde der Tee aber auch in den Nahen Osten und nach Russland verkauft, sagt der Plantagebesitzer. In Sri Lanka wird heute auf mehr als 200.000 Hektaren, ca. 4% der gesamten Inselfläche, Tee angepflanzt. Die Teeindustrie bietet mehr als 300.000 Sri Lankern, vor allem Tamilen, ein Einkommen. Sie haben im vergangenen Jahr 320.000 Tonnen Tee produziert, was Sri Lanka nach China, Indien und Kenia zum 4. größten Teeanbauer der Welt macht. Jetzt sei die richtige Zeit, in Tee zu investieren, da die Teeproduktion in Sri Lanka rückläufig und die Preise hoch seien, sagt das Sanyake.
You had a lot of aging plantations in the country.
Denn viele Teeplantagen seien alt mit Pflanzen von über 100 Jahren, die nicht mehr dieselbe Quantität an Teeblättern abwerfen würden. Sie zu ersetzen sei jedoch ein kostspieliges Unterfangen. 1 Hektar Land neu zu bepflanzen, kostet knapp 20.000 Franken. Und dann müsse man 4 Jahre warten bis zur ersten Ernte. Eine solche Investition überlege sich mancher Plantagebesitzer genau oder er suche nach anderen Möglichkeiten, sein Land gewinnbringend zu nutzen. Wenige Kilometer vom Pferderennplatz in Norelia entfernt, in der Macwood Tea Factory, arbeiten die Maschinen und Arbeiter auch am Samstag. Die 100-jährige Fabrik liegt zwischen den Teehecken, die sich wie grünbuschige Schafe in langen Reihen über die Hügel des Tea-Estates ziehen. Eine säuberlich frisierte Teelandschaft, soweit das Auge reicht. Die gepflückten Teeblätter trocknen auf langen Gitterbahnen in den Hallen der Fabrik. Danach werden sie maschinell gerollt und fermentiert. Ein kleiner Teil der Ernte wird gleich nebenan im viktorianischen Teehaus von Reisenden genossen. Der größte Teil wird in Säcken nach Colombo gefahren an die wöchentliche Teeauktion, eine der größten weltweit. Der Ceylon-Tee erfreut sich überall auf der Welt großer Beliebtheit. Doch alt ist die Teegeschichte in Sri Lanka nicht. Bis zu den 1860er Jahren galt nämlich Kaffee als die wichtigste Anbaupflanze. Die alte chinesische Kulturpflanze Tee, die im Nachbarland Indien bereits weitflächig angebaut wurde, mochten die Plantagebesitzer in Sri Lanka nicht. Das änderte sich im Jahre 1869, als die Kaffeeplantagen auf der Insel durch einen Schädling vernichtet wurden und die Plantagebesitzer anfingen, nach alternativen Anbaupflanzen zu suchen. Den englischen Teepflanzern fehlte es jedoch an Arbeitskräften. So holten sie kurzerhand Tamilen aus dem wenigen Kilometer entfernten Südindien nach Sri Lanka. Diese arbeiteten und lebten zu miserablen Bedingungen auf den Plantagen. Und das hat sich auch für ihre Ur- und Ururenkel nicht geändert. Die Arbeiter des Backwood Estates, ebenfalls vor allem Tamilen, deren Vorfahren einst aus Südindien hergebracht worden waren, hausen in winzigen Hütten am Straßenrand, wenige Meter vom vornehmen Teehaus entfernt. Die Tamile in Selumani arbeitet seit 35 Jahren auf der Teeplantage von Macwood, gleich wie ihr Vater und Großvater. Sie arbeitet 8 Stunden am Tag, die Plantage verlässt sie selten. Ihr Tageslohn sei 310 Rupien, ca. 3 Franken. Es sei schwierig, mit diesem Lohn 6 Kinder großzuziehen. Und wer krank oder schwanger sei, kriege keinen Lohn. Ferien gebe es nicht, sagt die Teepflückerin, eine zerbrechliche Frau, die viel älter aussieht, als sie ist. Unhaltbar nennt Michael Riewoldt, Direktor der internationalen Hilfsorganisation CARE in Sri Lanka, die Lebensbedingungen der Plantagearbeiter.
They're very vulnerable to the plantation owners because they live on the plantations. They're reliant on the plantation, the estates for all their services and all their integration with the outside world.
Die Teepflücker kriegten meist nur einen Minimallohn von $3 am Tag. Da sie auf den Teeplantagen lebten, seien sie komplett von den Plantagebesitzern abhängig. Dadurch könnten sie auch nicht von den Sozialleistungen des Staates profitieren. Auf den meisten Plantagen gäbe es zwar eine Schule und freie medizinische Versorgung, aber alles hänge von der Gunst des Plantagebesitzers ab. CARE hat 13 Plantagenprojekte, um die Lebensbedingungen der Teepflücker und das Verständnis zwischen Plantagebesitzern und Arbeitern zu verbessern. Das sei auch im Sinn der Besitzer, denn auch diese hätten gemerkt, dass zufriedene Arbeiter produktiver seien, sagt Michael Riewoldt der Hilfsorganisation CARE. Auf dem Rennplatz von Norelia sagt der Plantagebesitzer Isira Dasanyake, seine 2000 Arbeiter seien glücklich. Auf seinen Plantagen sei noch nie gestreikt worden. Er biete ihnen eine vollumfängliche Gesundheitsversorgung und eine Altersvorsorge. Zudem sei er in ständigem Kontakt mit den Gewerkschaften. Er zahlt einen Tageslohn von 4 Franken, was knapp über dem Mindestlohn liegt. Dasanyake ist nicht der Einzige, der allmählich ein offenes Ohr für die soziale Situation der Arbeiter hat. Nicht nur aus Tugend, sondern auch aus Not. Die Kinder nämlich der heutigen Generation der tamilischen Teepflücker wollen sich nicht mehr wie ihre Eltern und Großeltern auf den Plantagen abrackern. Sie wollen einen anderen Job. Und das beunruhigt die Plantagebesitzer. Die Arbeitskräfte könnten ihnen abhanden kommen. Da sie jedoch nicht wie die englischen Kolonialherren billige Arbeiter aus dem Ausland holen können, werden sie wohl gezwungen sein, die Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Damit auch wir weiterhin unsere Tasse Ceylon-Tee trinken können.
Einblicke in Sri Lankas Teegeschäft. Das war eine Reportage aus Norelia von Karin Wenger. Und das war das Echo der Zeit vom Donnerstagabend. Verantwortlich für die heutige Sendung war Isabel Jacobi. Für die Nachrichten Roman Metzer-Salma. Am Mikrofon war Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.